Sie hören den Kurier.
Vor etwas mehr als zwei Wochen ist in den USA der Afroamerikaner George Floyd bei einem Polizeieinsatz in Minnesota ermordet worden. Seitdem gehen in den USA täglich zigtausende Menschen auf die Straße, um gegen Polizeigewalt und Rassismus zu demonstrieren. Black Lives Matter ist der Slogan, der seitdem die Schlagzeilen beherrscht. Und auch bei uns in Österreich sind am vergangenen Donnerstag in Wien mehr als 50.000 Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Rassismus zu demonstrieren. Angemeldet waren 3.000. Dementsprechend wenig Sicherheitsabstand wurde eingehalten. Und auch Schutzmasken fehlten bei einigen Teilnehmern oder waren nur halbherzig getragen. Und während etwa Fußballspiele vor Publikum wegen der Corona-Ansteckungsgefahr verboten sind, hat die Polizei die Demonstration nicht aufgelöst. Verständlich. Eine Demonstration gegen Polizeigewalt, eventuell mit, sagen wir mal, polizeilichem Nachdruck aufzulösen, das wollte Landespolizeipräsident Gerhard Bürstl dann doch nicht riskieren. Dennoch, Massenveranstaltungen haben in Italien und Spanien zur Verbreitung des Coronavirus beigetragen und auch in den USA steigen die Zahlen seit Tagen wieder stark an. Und die WHO warnt, dass auf Demonstrationen das Virus sich stark verbreiten kann. Ich frage daher gleich den Virologen Herwig Kollaritsch von der MedUni Wien, welche Nachwirkungen die Demonstration in Wien haben könnte und wie man sich in einer Demo am besten schützt. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Heute tagt zum dritten Mal der Ibiza-Untersuchungsausschuss und diesmal ging es heiß her. Ist doch Novomatic und die von Strache behaupteten Geldflüsse im Zentrum der heutigen Sitzung gestanden. Und dabei kam es zum Teil zu kuriosen Szenen. Dazu passt auch der Tweet des Tages, heute von meinem Kurierkollegen und Fotografen Jürg Christandl. Er schreibt: Novomatic zahlt alle. Strache hat nicht immer gelogen. Bei mir im Studio begrüße ich jetzt meinen Kollegen Johannes Ahrens. Er hat sich für uns heute den Untersuchungsausschuss angesehen und die wichtigste Figur war da Harald Neumann. Er ist Ex-Manager der Novomatic und wurde heute befragt. Und das Erste, was natürlich gleich alle wissen wollten, ist, wie es da mit der Strache-Aussage sein. Nämlich Strache hat ja gesagt, Novomatic kauft alle. Aber Neumann hat dann gesagt, Strache habe das ja relativ rasch wieder revidiert und er glaube auch Heinz-Christian Strache. Und dann ging es eigentlich gleich zu Beginn um die Notizen, die man auf seinem Mobiltelefon gefunden hat. Was war da alles zu lesen, Johannes?
Genau, also auf dem Mobiltelefon wurden zwei spannende Notizen gefunden, zu denen Neumann auch direkt befragt wurde, aber ich sage gleich, super viel Auskunft hat er nicht gegeben. Die erste Notiz zitiere ich mal: Österreich eine Casino-Lizenz plus online ... wurde als Ziel für das Jahr 2018 eingetragen. SPÖ-Fraktionsführer Kai-Jan Kreiner wollte von Neumann wissen, ob das die beruflichen Ziele von Harald Neumann waren, nämlich eine Casino-Lizenz zu erreichen im Jahr 2018. Und Neumann hat sich daraufhin entschlagen.
Entschlagungen gab es ja relativ viel, auch in einem anderen Punkt, oder?
Genau, Entschlagungen gab es relativ viele im Verlauf der gesamten Befragung. Das alleine war schon die sechste. Und so ging es dann auch weiter. Als weitere Notiz wurde nämlich gefunden, der Gehaltswunsch, 1 Million Euro netto im Jahr zu verdienen. Die Grünen-Abgeordnete Tomaselli wollte wissen, ob dieser Gehaltswunsch etwas mit den Schenkungen des Novomatic-Eigentümers Martin Graf zu tun habe. Neumann hat das verneint und auf die Frage, wie viele Schenkungen er von Graf erhalten habe, wollte er sich nicht äußern und entschlug sich.
Also wieder mal eine Entschlagung und dann haben wir auch noch von einem Masterplan gehört und zwar soll den der Lobbyist Peter Hochegger gehabt haben und was ist da alles drin gestanden?
Genau, der SPÖ-Abgeordnete Kai-Jan Kreiner hat dann nämlich einen Masterplan des Ex-Lobbyisten Peter Hochegger hervorgebracht. Den hat Hochegger nämlich schon 2005 für die Novomatic AG ausgearbeitet und in diesem Masterplan geht es ganz konkret um Änderungsvorschläge im Glücksspielgesetz, nämlich konkret um das Ermöglichen von Videolotterieterminals. In diesem Masterplan schlägt Hochegger auch persönliche Gespräche mit wichtigen Stakeholdern vor, zum Beispiel dem damaligen Finanzminister Karl-Heinz Grasser, dem Ex-ÖVP-Abgeordneten Michael Ikrat und Ex-Landeshauptmann von Niederösterreich Erwin Pröll. Ein Zitat Hochegers aus diesem Konzept lautet: Für all diese Gespräche ist die Ausarbeitung einer konkreten Win-Win-Situation für die jeweiligen Stakeholder unbedingt erforderlich. Politiker werden in der Regel erst dann tätig, wenn sie für sich einen konkreten Nutzen sehen. Und als Beispiel nennt Hochegger dann konkrete Kooperations- und Sponsoring-Projekte in einem Wahlkreis etc.
Und kann das dann Neumann auch bestätigen, dass es so etwas gegeben hat?
Natürlich nicht. Neumann sagt, er kennt diesen Masterplan nicht.
Und dann ging es nochmal um die Frage der Bestellung von Peter Sidlo in den Vorstand der Casinos Austria.
Genau, das hat die Grünen-Abgeordnete Tomaselli nachgefragt. Peter Sidlo wurde ja Finanzvorstand in der Casinos Austria AG. Sie bezeichnet ihn dann in diesem Verfahren als nicht qualifiziert. Und da ist dann ein ziemlicher Streit entbrannt. Neumann meint nämlich, ich weiß nicht, wie Sie zu dieser Wertung kommen. Sidlo wurde vom Aufsichtsrat, von der Glücksspielbehörde und vom Betriebsrat als qualifiziert gesehen. Und ich ersuche Sie, solche disqualifizierten Äußerungen zu unterlassen. Tomaselli bohrte nach und hat gefragt, warum dann der Personalberater zu einem anderen Urteil gekommen sei. Und Harald Neumann antwortet, dass man da den Personalberater persönlich fragen müsse. Er könne das nicht beurteilen. Also auskunftsfreudig war er nicht.
Genau, und zum Schluss gab es dann eine Reihe weiterer Entschlagungen und dann wurde das eigentlich am heutigen Tag auch abgebrochen und es wurde dann beschlossen, dass Herr Neumann nochmal vorgeladen werden müsse, weil der heutige Tag habe kaum Erkenntnisgewinn gebracht. Lieber Johannes, vielen Dank.
Danke.
Und jetzt zu etwas Erfreulicherem. Der Urlaub am Meer ist für uns Österreicher seit heute fix. Denn ab 16. Juni ist das freie Reisen nach Kroatien wieder erlaubt. Das gab das Außenministerium bekannt. Bei einem runden Tisch sollen am Mittwoch weitere Grenzöffnungen beschlossen werden. Details dazu hat es aber heute noch nicht gegeben. Vor allem das Urlaubsland Italien drängte auf eine Grenzöffnung. Hier könnte es wohl bald eine Lösung geben. Allerdings kann man nicht absehen, wie sich die Corona-Zahlen etwa in Italien noch entwickeln werden. Außenminister Alexander Schallenberg war da ja heute im Gespräch mit meinen Kurierkollegen vorsichtig, was Urlaubsempfehlungen betrifft.
Natürlich weiterhin Empfehlung, in Urlaub in Österreich zu machen. Jede Reise ist mit einem erhöhten Grad an Verantwortung verbunden, in diesem Sommer noch mehr als sonst. Man muss sich fragen, wie sieht es vor Ort aus? Was ist im Falle des Falles? Kann ich da sozusagen für mich selbst, für meine eigene Sicherheit sorgen? Komme ich da eventuell auch wieder alleine nach Hause?
Die gesamte Geschichte mit Außenminister Alexander Schallenberg lest ihr morgen in der Mittwochausgabe des Kurier. Heute haben wir im Kurier von den neuen Demo-Regeln von Gesundheitsminister Rudolf Anschober geschrieben. Etwas mehr Platz für die Demo-Teilnehmer, aber auch die Pflicht, eine Schutzmaske zu tragen, wenn der Sicherheitsabstand von einem Meter, das ist der berühmte Babyelefant, nicht eingehalten werden kann. Doch kann das ausreichen? Am Telefon begrüße ich jetzt Herwig Kolaritsch. Er ist Infektiologe an der Med-Uni Wien. Herr Kolaritsch, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen.
Bitte, gerne.
Herr Kolaritsch, letzte Woche gab es eine Antirassismus-Demo in Wien mit 50.000 Teilnehmern. Welches Gefühl haben Sie da gehabt, als Sie die Bilder von diesen Demos gesehen haben?
Zunächst einmal, was den Zweck der Demonstration betrifft, gar keine Frage, absolut notwendig und wichtig. Aber natürlich als Epidemiologe und als Infektionsmediziner, muss ich sagen, habe ich natürlich schon ein bisschen Bauchweh gehabt, weil halt die wichtigsten Regeln, also die Abstandsregeln etc., Mund-Nasen-Schutz nicht eingehalten werden konnten und auch nicht eingehalten wurden. Und das ist natürlich, auch wenn wir jetzt momentan in einer sehr günstigen Situation sind, schon etwas, was heikel ist und wo man sich überlegen muss, dass man das zukünftig vielleicht doch auch von Seiten derjenigen, die für eine durchaus gerechte Sache demonstrieren, vielleicht ein bisschen ernster nimmt.
Mhm. Könnten jetzt die Zahlen der Corona-Erkrankungen also wieder steigen und wann würden wir das dann sehen?
Naja, es ist grundsätzlich so, dass ich nicht damit rechne, dass wenn eine Demonstration in diesem Ausmaß stattfindet, dass das jetzt sofort zu einem Peak von Coronavirus-Erkrankungen führt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber grundsätzlich würden wir das mit einer etwa ein- bis zweiwöchigen Verzögerung sehen, ob bei diesem Event zum Beispiel Übertragungen stattgefunden haben und daraus eben dann Infektionscluster, wie wir das nennen, resultieren. Also das heißt, wir würden das jetzt, heute haben wir den 9. Juni, wir würden das sehen ungefähr so um den zwischen 15. und 20. Juni. Mhm.
Jetzt gab es ja in Madrid den Internationalen Frauentag mit einer Kundgebung mit tausenden Teilnehmern am 8. März war das, wenn ich richtig informiert bin. Und danach sind die Zahlen aber sehr deutlich angestiegen. Hat also so ein Anstieg oder dass es so ein Superspreader-Event ist, auch damit zu tun, wie viele Menschen zusammenkommen? Das heißt, sind 5000 Menschen mehr als...
Na Moment, das war ja noch eine ganz andere Situation. Mhm. Das war ja zu einem Zeitpunkt, als in die Infektionszahlen in Spanien noch enorm hoch waren. Mhm. Das heißt, die tägliche Zahl der Neuinfektionen war sehr, sehr hoch. Und damit kann man das überhaupt nicht mit der jetzigen Situation vergleichen. Weil Sie, schauen Sie, die Zahl der Neuinfektionen, die gemeldet wird, repräsentiert ja nicht alle Neuinfektionen, mhm. sondern die, die apparent werden. Also die, die man sieht, sprich von den Personen, die man entweder zufällig identifiziert oder die krank geworden sind. Wir wissen ja, dass es bei Covid-19 eine Dunkelziffer gibt. Wir mhm. wissen, dass es Leute gibt, die einfach nie zum Test kommen, weil sie gar keine Krankheitssymptome haben. Diese Zahl sinkt natürlich mit der Gesamtzahl der Neuinfektionen auch direkt proportional. Was bedeutet, wenn ich eine Situation wie jetzt in Österreich habe, die momentan epidemiologisch sehr stabil ist, wird auch die Zahl dieser Hintergrundinfektionen, die wir sozusagen nicht sehen, natürlich sehr stark zurückgegangen sein. Aber in Spanien war das noch eine ganz andere Situation. Da waren nicht nur viele apparente Neuinfektionen da, mhm. sondern natürlich auch eine große Zahl an Hintergrundinfektionen, von denen man überhaupt nichts gewusst hat noch zu dem Zeitpunkt. Daher sind das andere Voraussetzungen. Ja, trotzdem, jede Großveranstaltung, wo viele Menschen zusammenkommen aus verschiedenen Himmelsrichtungen, ist der Graus jedes Epidemiologen. Ja, das ist gar keine Frage, wenn es um eine Infektionskrankheit geht.
Jetzt tut man sich natürlich schwer, das Demonstrationsrecht einzuschränken, deswegen hat der
Gesundheitsminister... Nein, das wollen wir auch nicht. Aber ich bin absolut nicht der Meinung, dass es notwendig ist. Aber was man sicherlich notwendigerweise den Demonstranten ans Herz legen sollte, ist, dass sie die Grundregeln, was Abstand betrifft und was Mund-Nasen-Schutz betrifft, einhalten.
Dazu wollte ich dann noch kommen, eher auch zu den Regeln, weil ich wollte mal noch kurz sagen, dass der Gesundheitsminister Rudolf Anschober jetzt ja auch angekündigt hat, dass es bei Demonstrationen viel mehr Platz geben soll, dass man eben diesen Abstand einhalten kann. Das ist ja wahrscheinlich mal eine schon sehr sinnvolle Maßnahme, ne?
Na, unbedingt, bitte, unbedingt. Schauen Sie, wir wissen heute, das war ja am Anfang, als Covid-19 gehalft aufgetreten ist, haben wir das ja noch nicht so genau gewusst. Aber mittlerweile gibt es sehr zuverlässige Daten, die zeigen, dass der Mund-Nasen-Schutz und dass diese Abstandsregeln nicht nur etwas sind, was sich bösartige Menschen einfallen lassen, damit das zwischenmenschliche Zusammenleben schwieriger wird, sondern dass sie wirklich höchst effizient sind. Es gibt jetzt eine kürzlich erschienene Publikation, die gezeigt hat, dass also eine konsequent durchgeführte Abstandsregelung die Wahrscheinlichkeit einer Infektionsübertragung um bis zu 80% reduzieren kann. Mhm. Also das ist schon eine gewaltige Zahl. Und tragen jetzt die Leute noch zusätzlich einen Mund-Nasen-Schutz, der ungefähr die gleiche Effektivität hat, nur dann wird es natürlich sehr unwahrscheinlich sein, dass Übertragungen auch im Rahmen solcher Großveranstaltungen stattfinden.
Jetzt gilt die Maskenpflicht bei so Demonstrationen aber erst dann, wenn der Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden kann. Aber wäre vielleicht eine generelle Maskenpflicht da sogar noch besser?
Also ich persönlich muss ja sagen, bin hier durchaus der Meinung, dass beides zusammen ideal wäre. Mhm. Einfach auch deshalb, weil ja bei Demonstrationen es im Allgemeinen nicht ganz ruhig zugeht, sondern die Leute eben auch ihre Meinung entsprechend vokal vertreten sozusagen. Und mit diesem forcierten Ausatmen, wenn man laut spricht oder schreit, führt natürlich dazu, dass die Tröpfchen, die man ausscheidet, sich stark vermehren. Und wenn da jetzt die Viren drinnen sind in den Tröpfchen, dann ist natürlich die Reichweite auch sozusagen eines Demonstranten, der laut ist, wesentlich höher als von einem Menschen, der ganz normal spricht.
Mhm. Das heißt, da sind Schutzmasken auf jeden Fall besser, wenn man die auch noch trägt.
Ich halte es auf jeden Fall für sinnvoll, ist gar keine Frage.
Ja. Wenn man jetzt eine Schutzmaske trägt und dann vielleicht aber 2-3 Stunden auf einer Demonstration ist, dann kann das sein, dass dieser Mund-Nasen-Schutz ja schon durchfeuchtet ist. Das heißt, idealerweise sollte man vielleicht sogar ein oder zwei Ersatzmasken dabei haben, damit man die wechseln kann.
Ja, man sollte immer eine Ersatzmaske mit haben, weil sie kann einem ja auch runterfallen etc. Also das ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn man mehr als eine Maske mit hat. Das ist keine Frage.
Sind eigentlich Standkundgebungen, wo sich die Masse nicht bewegt, besser als dort, wo sich die Masse bewegt, weil durch die Bewegung natürlich dann der Abstand nicht mehr so leicht eingehalten werden kann, beziehungsweise die Leute sich immer mehr auch vermischen?
Also seriös kann ich das nicht beantworten. In dem Sinne, hier gibt es keine Evidenz, die mir klar sagt, ja, also das wäre gefährlicher oder die andere Version ist weniger gefährlich. Auf der anderen Seite müssen Sie natürlich bedenken, Menschen, die in Bewegung sind, erzeugen auch einen Luftzug. Mhm. Und der wiederum dünnt natürlich entsprechendes Aerosol oder entsprechende Tröpfchen, die ausgeschieden werden, aus. Ja, besser, als wenn die Leute nur stehen. Also es gibt für beides Pro- und Kontra-Argumente. Ich würde nicht meinen, dass hier ein sehr großer Unterschied ist.
Jetzt fragen sich viele, warum in Österreich eigentlich Fußballspiele verboten sind, aber Demonstrationen sind erlaubt, denn es sind hier sehr ähnliche Voraussetzungen. Es sind viele Menschen auf einem Raum, aber im Freien, in einem Stadion eben auch. Und es wird aber auch immer sehr viel geschrien. Und da hatten wir ja auch in der Vergangenheit, wenn wir jetzt wieder zu Spanien zurückkehren, ja auch Fußballspiele, die sogenannte Superspread-Events waren. Also wie sehen Sie das?
Natürlich, ja. Schauen Sie, es ist so, hier muss man unterscheiden, nämlich von der Art der Veranstaltung. Mhm. Ein Fußballspiel ist sicher etwas sehr Wichtiges, aber es ist verzichtbar. Aber das Grundrecht auf Demonstrationen ist nicht verzichtbar. Ja, und daher ist hier eine andere Priorität zu sehen. Ja, ich verstehe aber natürlich, wenn sich die Sportstättenbetreiber darüber mokieren und sagen, ja, also demonstrieren darf man gehen, aber ins Stadion darf man nicht gehen, klingt auf den ersten Blick, wie gesagt, wirklich nicht sehr konsequent, ist es aber letztlich, wenn man eben die Wertigkeit der jeweiligen Veranstaltungen miteinander vergleicht. Demonstrieren ist ein Grundrecht, ein verfassungsmäßiges, und der Besuch eines Fußballspiels gilt nicht als solches.
Aber immerhin sitzen dort die Leute, wie auch bei vielleicht Konzertveranstaltungen, auf ihren Sitzplätzen. Das heißt, da gäbe es sehr wenig Durchmischung.
Ja, bitteschön, das mag auch eine gewisse Rolle spielen, das ist keine Frage. Aber wie gesagt, also ich bin trotzdem der Meinung, dass man Großveranstaltungen generell, wie gesagt, mit großer Vorsicht handhaben sollte. Dort, wo man sie einfach nicht vermeiden kann, wo man Grundrechte der Menschen verletzen würde, muss man versuchen, das Übel so klein wie möglich zu halten. Ja, wenn man das so sagen darf, indem man eben dort besonders konsequent ist, was die Verhütungsmaßnahmen betrifft. Aber wie gesagt, das ist ein großer Unterschied, ob ich hier eine freiwillige Zusammenkunft von vielen Menschen habe, die sozusagen entweder der sportlichen Ertüchtigung oder dem Vergnügen dient, oder wenn ich auf der anderen Seite eine Veranstaltung habe, die zur Durchsetzung von demokratischen Grundrechten dient.
Mhm. Wenn wir jetzt zu so Demos gehen, dann würde ich von Ihnen gern vielleicht noch ein paar Tipps haben. Zum Beispiel, wie schaut es aus mit, dass man die Hände immer wieder desinfiziert? Bringt das etwas, zum Beispiel Sonnenbrillen zu tragen, weil hier der Reflex, sich mit der Hand in den Gesichtsbereich zu fahren, vielleicht ein bisschen unterdrückt wird? Ja, gibt es da Tipps von Ihnen?
Grundsätzlich ist es so, dass Händedesinfektion sinnvoll und notwendig ist, wobei man ja nicht immer unbedingt die Hände desinfizieren muss. Es genügt, wenn man sie mit Wasser und Seife ordentlich wäscht, denn das Covid-19-Virus ist ja bekanntlich eines, das auf Detergenzien, also auf Seife, empfindlich ist, wenn man das konsequent macht. Also es ist, desinfizieren hat lediglich den Vorteil, dass es weniger zeitaufwendig ist. Ja. Aber ansonsten reicht normales Händewaschen auch. Und prinzipiell bin ich ja der Meinung, dass wenn man sich Sonnencreme aufgetragen hat, sollte man sich nachher auf jeden Fall die Hände waschen. Mhm. Weil, wie Sie ganz richtig sagen, wenn man sich mit Fingern ins Auge fährt, wo Sonnencreme noch drauf ist, ist das eine überaus unangenehme Geschichte.
Mhm. Ja, und Sonnenbrillen, also dass man sozusagen verhindert, dass man sie auch sozusagen, wenn man große Sonnenbrillen trägt, dass man hier auch...
Natürlich, auch das ist ein, natürlich, es ist keine Frage, Viren können auch über die Schleimhäute eindringen, und letztlich ist also die Konjunktiva, also die, im Auge ebenfalls eine Schleimhaut, ist durchaus sinnvoll, wenn man entsprechende Brillen trägt. Abgesehen davon ist das UV-Licht ja für die Augen nicht so gesund.
Mhm. Abschließend die Frage ist, unterschätzen wir das Virus vielleicht auch gerade ein wenig? Also es hat ein bisschen den Anschein, als wie wenn jetzt in den letzten Wochen wieder sehr viel gehen wird, es gab sehr viele Lockerungen, da wird man dann vielleicht nachlässig?
Ja, wissen Sie, das ist ein typisches Phänomen. Man kann es umschreiben mit dem Sprichwort aus dem Auge, aus dem Sinn. Wenn immer, und das haben wir in der Vergangenheit ja schon so oft gesehen, wenn immer eine Infektionskrankheit sozusagen aus dem täglichen Leben verschwindet, Wir haben das mit sehr vielen durch Impfungen verhütbaren Erkrankungen in der Vergangenheit gesehen. Ich meine, wer jetzt kümmert sich heute noch um Diphtherie oder um Masern etc., weil wir einfach die zugehörigen Erkrankungen nicht mehr sehen. Obwohl die Viren oder die zugehörigen Bakterien oder was immer es für Mikroorganismen sind, an ihrer Gefährlichkeit nichts verloren haben. Mhm. Und genauso ist auch beim Covid-19. Das Virus ist genau das Gleiche geblieben. Wir haben es nur geschafft, es durch Maßnahmen ein bisschen im Zaum zu halten. Aber es wartet nur auf seine Chance, um es überspitzt zu formulieren, um uns wieder Probleme zu machen. Also das heißt, wenn wir nicht vorsichtig sind, wenn wir nicht entsprechend aufpassen, nur deswegen, weil jetzt die Zahlen besser sind, bedeutet das nicht, dass wir aus dem Schneider sind.
Das heißt, wir müssen weiter wachsam sein. Herr Kollerich, vielen Dank für das Gespräch.
Bitte gern.
Zum Abschluss eine Empfehlung des Hauses. Immer wieder hören wir davon, wie gefährlich Handystrahlung ist. Besonders im Fokus der Kritiker ist der neue Mobilfunkstandard 5G. Doch nun soll 5G auch das Coronavirus auslösen können. Ist das wahr oder nur eine weitere Verschwörungstheorie? Die Kurier-Fakebusters sind dieser Frage in ihrer neuesten Folge nachgegangen und haben dazu auch den Umweltmediziner Hans-Peter Hutter interviewt. Zu hören seit heute Dienstag überall, wo es Podcasts gibt und auch auf www.kurier.at/fakebusters. Hört rein, manche Antworten werden euch überraschen.
In Österreich ist Steve Viborova einer der bekanntesten 5G-Gegner. Er hetzt auf Demonstrationen gegen die Technologie.
Prinzipiell, wenn man es auf die Basisebene bringt, geht es darum, dass 5G wird überall ausgerollt. Wir werden dauerbestrahlt mit Mikrowellenfrequenzen. Und diese Technologie ist niemals auf Sicherheit getestet worden. Das ist die Basis, von der diese Diskussion einmal betrachtet wird.
Kurier Fakebusters. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
Das war's für heute von mir und dem Daily Podcast des Kurier. Ton und Schnitt auch heute wieder von Dominik Kanzian. Wenn ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, schreibt uns doch. Unter daily@kurier.at sind wir für euch erreichbar. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst uns doch eine Bewertung und abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify. Bis morgen, passt auf euch auf, Elias Nadmesnik, over and out.